WTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Angesichts der dramatischen geopolitischen Entwicklungen der letzten Tage ist ein anderes Thema fast in Vergessenheit geraten. Die Zollpolitik der USA. Dabei läuft die Gnadenfrist, die Donald Trump uns gegeben hat, eine Verhandlungslösung zu finden, Anfang Juli aus. Keiner weiß Stand heute, wie es weitergehen wird. Werden die Fristen verlängert? Werden doch die sogenannten reziproken Zölle eingeführt, die zu einer massiven Erhöhung der Zollsätze führen würden? Oder kommt es ganz anders? Klar ist auf jeden Fall, dass die US-Zollpolitik das Potenzial hat, nicht nur die USA, sondern gleich die ganze Welt in die Rezession zu stürzen. Das zeigen aktuelle Studien, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Hochinteressantes Thema, finde ich. Mir hat es Spaß gemacht bei der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch interessant. Fangen wir also an.
WTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number one. Let's put religion number two. Love, I don't know. We got to put that number three, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our countries... Businesses back that left us.
Das Zitat von Donald Trump haben Sie schon sehr oft gehört, hier und an anderer Stelle. Und wir haben uns in der Tat schon mehrfach mit dem Thema der US-Zollpolitik beschäftigt. So unter anderem in Folge 289, Schranken öffnen statt Gegenzölle, mit Professor Gabriel Felbermayr.
Es ist so, dass natürlich dieser Zollhammer ein gewaltiges Ausmaß hat. Ja, also das ist schon gewaltig. Jetzt dieser amerikanischen Zollpolitik, der wohnt schon ein gewaltiges Risiko inne. Nicht? Es kommt jetzt sehr, sehr, sehr darauf an, wie die anderen Länder reagieren. Richtung Amerika reagieren, aber auch untereinander. Also ist diese Spirale eine, die nicht nur zwischen USA und den anderen Ländern, sondern auch überhaupt multilateral ins Laufen gerät. Ist diese Spirale da oder nicht? Und dann muss es jetzt wirklich maßvoll und verantwortungsvoll zugehen, damit man vermeidet, dass die Weltwirtschaft in eine größere Krise rutscht.
Ein anderer bekannter Ökonom, Murray Rothbard, erlebte von 1926 bis 1995, hat 1986 ein interessantes Essay geschrieben mit dem Titel Protectionism and the Destruction of Prosperity. Also Protektionismus und die Zerstörung von Wohlstand. Daran erklärt er gut, warum Protektionismus schlecht ist. Folgende Kernpunkte. Zum einen bedeutet Protektionismus Zwang und Gewalt. Der Staat greift im Prinzip in die freien Handelsströme ein und benachteiligt damit vor allem die Konsumenten, die auf höherpreisige oder minderwertige Produkte aus ineffizienten, aber geschützten Unternehmen angewiesen sind. Gewinner sind die geschützten Unternehmen. Ohnehin stellt Rothbard den Konsumenten in den Mittelpunkt. Jeder ist Konsument und deshalb kommt der Protektionismus einer Plünderung der Allgemeinheit zugunsten weniger, meist ineffizienter Unternehmen gleich. Er betont, dass Handel immer beidseitig vorteilhaft ist. Denn wer Handel betreibt, tut dies freiwillig und profitiert davon. Handelsbeschränkungen verhindern, dass Konsumenten von günstigen und hochwertigen Produkten profitieren können. Für ihn sind politische Grenzen ökonomisch bedeutungslos. Protektionismus ist demnach immer schädlich, egal ob er zwischen Staaten oder Regionen angewandt wird. Das Prinzip bleibt dasselbe. Protektionismus schadet dem Wohlstand und ist ökonomisch unsinnig. Und auch die typischen vorgebrachten Schutzargumente sind nicht stichhaltig. Rothbard widerlegt Argumente wie unfaire Konkurrenz durch niedrige Löhne oder Dumping. Niedrigere Löhne spiegeln meistens eine geringere Produktivität wider. Und Dumping nutzt letztlich dem Konsumenten, nicht dem ausländischen Wettbewerber. Hier würde ich einschränken, wenn Dumping verwendet wird, um Industrien und Unternehmen in anderen Ländern Platz zu machen und nachher eine quasi monopolartige Position zu haben und auszunutzen, dann ist Dumping natürlich schon schädlich und deshalb sollte man es nicht einfach hinnehmen. Also hier ein Widerspruch von mir bezüglich der These von Rothbard. Trotzdem hat Rothbard im Kern recht, auch mit seinem weiteren Punkt, nämlich dem Hinweis, dass der Protektionismus letztlich auch den effizienten Unternehmen schadet. Denn Ressourcen werden nämlich dann in ineffizienten Sektoren einer Volkswirtschaft gebunden. Also Unternehmen, die ohne Protektionismus nicht existieren würden, binden Kapital, binden Mitarbeiter, binden öffentliche Aufmerksamkeit und Infrastrukturmittel bis hin zu Subventionen. Es wäre besser, diese Mittel, diese Ressourcen stünden effizienteren Unternehmen zur Verfügung und die werden dann in ihrer Entwicklung behindert. Das heißt, Protektionismus verfestigt auch bestehende Wirtschaftsstrukturen. Für Rothbard spielt das Thema der Finanzierung der Handelsdefizite keine Rolle. Er sagt, das ist kein Problem, solange ausländische Investoren bereit sind, in ein Land zu investieren. Da vertreten Donald Trump und seine Regierung bekanntlich eine andere Position. Und ich hatte an dieser Stelle schon erläutert, warum ich die Position durchaus etwas nachvollziehen kann, gegeben die Tatsache, dass sich die Nettoinvestitionsposition der USA in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass das von Trump und Co. gewählte Instrumentarium geeignet ist, die Probleme der USA zu lösen. Fazit von Rothbard ist relativ klar. Protektionismus ist für ihn gefährlicher Unsinn. Er zerstört Wohlstand, verhindert Fortschritt und dient letztlich nur einer kleinen Gruppe von Begünstigten auf Kosten aller anderen. Er bringt es in einem, wie ich finde, sehr interessanten Zitat so auf den Punkt.
Wenn Zölle und Handelsbeschränkungen für ein Land gut sind, warum dann nicht auch für einen Staat oder eine Region? Das Prinzip ist genau dasselbe. Während Amerikas erster großer Depression, der Panik von 1819, war Detroit eine winzige Grenzstadt mit nur wenigen hundert Einwohnern. Dennoch wurden protektionistische Forderungen laut, glücklicherweise unerfüllt, alle Importe von außerhalb Detroits zu verbieten und die Bürger wurden ermahnt, nur noch in Detroit zu kaufen. Wäre dieser Unsinn in die Tat umgesetzt worden, hätten Hunger und Tod alle anderen wirtschaftlichen Probleme der Detroiter beseitigt. Warum also nicht den Handel, das heißt Importe, in eine Stadt, ein Viertel, sogar in einen Häuserblock oder, um es auf den Punkt zu bringen, für eine Familie einschränken oder sogar verbieten? Warum sollte die Familie Jones nicht ein Dekret erlassen, dass von nun an kein Familienmitglied mehr Waren oder Dienstleistungen kaufen darf, die außerhalb des Familienhauses hergestellt wurden? Eine Hungersnot würde diesen absurden Drang zur Selbstversorgung schnell zunichte machen.
Dennoch stehen genau diese Maßnahmen heute im Raum. Die US-Regierung hat die Zölle massiv erhöht, nach einer Berechnung des IFO-Instituts immerhin aufgewichtet 28%. Man muss wissen, über Jahrzehnte hinweg lag der Zollsatz in den USA deutlich unter 5%. Die Folgen dieser Zollpolitik sind natürlich für Deutschland erheblich, wie das IFO-Institut in einem aktuellen Beitrag vorrechnet. Dieser Beitrag, wie übrigens alle anderen in diesem Podcast zitierten Studien, finden Sie in den Shownotes verlinkt. Das IFO-Institut betrachtet drei Szenarien. Das Szenario 1 ist wohl das Beste. Es bleibt einfach bei der Übergangsregelung. Das heißt, Es wird im Prinzip ewiglich verlängert, als würde man ewiglich eine Zollpause haben. Dann bliebe es bei einem Basiszoll von 10% für die Europäer. Im zweiten Szenario, das ist das Worst-Case-Szenario, kommt es zu den sogenannten reziproken Zöllen. Wir wissen, das Ganze hat mit reziprok wenig zu tun, da die Zölle sich nicht an den Zöllen orientieren, die wir auf US-Produkten erheben, sondern an den Handelsdefiziten der Amerikaner im Warenhandel. Nach dem Motto, haben wir ein hohes Defizit, dann brauchen wir auch hohe Zölle. Hier drohen der EU immerhin Importzölle in Höhe von 50%. Das ist das Szenario 2 und wenig verwunderlich zeigen die Ergebnisse dann auch, dass dieses Szenario wirklich ein Albtraum wäre. Das dritte Szenario des IFO-Instituts sind schließlich ausschließlich produktspezifische Zölle. Nach dem Motto, es werden nur bestimmte Branchen wie Automobil oder Stahl und Aluminium ins Visier genommen und es gibt keine generellen Zölle. Das Ergebnis der Simulation ist folgendes.
Wenig überraschend gehen die deutschen Ausfuhren in die USA in allen drei Szenarien stark zurück. Insbesondere bei einem US-Zoll von 50% gegenüber der EU wären erhebliche Exportrückgänge in Höhe von 38,5% zu erwarten. Bemerkenswert ist, dass bereits produktspezifische Zölle allein ähnlich starke Rückgänge verursachen wie der 10% Basiszoll in Szenario 1. Dies verdeutlicht, dass bereits die gezielte US-Zollerhöhung für einzelne Produktgruppen auch bei einem Wegfall der länderspezifischen Zölle zu deutlichen US-Exportverlusten für die deutsche Wirtschaft führen würde. Auch die deutschen Ausfuhren in andere Länder würden durch zusätzliche US-Zölle beeinflusst. Besonders deutlich wird dies bei den Exporten nach China, die in allen Szenarien zurückgehen. Diese negativen Spillover-Effekte erklären sich durch die starke Betroffenheit der chinesischen Wirtschaft von der US-Handelspolitik. Die hohen US-Zölle auf chinesische Waren führen zu einem Nachfragerückgang, der sich auch auf die chinesische Nachfrage nach deutschen Zwischenprodukten auswirkt.
Wenig verwunderlich treffe es besonders zwei Sektoren.
Besonders stark betroffen wäre die deutsche Industrie, die in Szenario 2 Wertschöpfungsverluste von bis zu 2,8% hinnehmen müsste. Dies spiegelt die hohe Exportorientierung der deutschen Industrie und ihre starke Verflechtung mit dem US-amerikanischen Markt wider. Innerhalb der Industrie zeigen sich ebenfalls erhebliche Branchenunterschiede. Besonders getroffen wäre die deutsche Automobil- und Pharmaindustrie. Während die Automobilindustrie mit Verlusten von bis zu 6% rechnen müsste, könnte die Pharmaindustrie sogar Wertschöpfungseinbußen von bis zu 9% verzeichnen. Diese überdurchschnittlich starke Betroffenheit erklärt sich zum einen durch die besondere Bedeutung des US-Absatzmarktes für diese Branchen. Zum anderen sind beide Sektoren in den Szenarien 2 und 3 von den produktspezifischen US-Zöllen in Höhe von 25% betroffen. Im Gegensatz zur Industrie ergeben sich bei den Dienstleistungen sowie bei Landwirtschaft und Bergbau sogar leicht positive Wertschöpfungseffekte.
Wie gesagt, Stand heute wissen wir nicht, was am Ende der Zollpause kommt. Wird sie verlängert? Geht es zu den reziproken Zöllen oder kommt etwas anderes?
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Venta lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Venta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter venta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Du willst dein Business aufs nächste Level bringen? Mit HubSpot und der integrierten KI erledigst du mehr als je zuvor. Dank Breeze Agents schaffst du in wenigen Sekunden, was sonst Stunden dauert. Du kannst deinen Kundensupport verfünffachen und 10-mal mehr Content generieren. Und Breeze Copilot liefert dir die Einblicke, um Vertriebserfolge in erstaunlich kurzer Zeit zu erzielen. HubSpot. Erstaunliches Wachstum. Erstaunlich einfach. Starte jetzt auf hubspot.de/KI.
News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Nathan Hager. Bloomberg News has learned that the U.S. and the European Union both think they can reach some form of a trade deal before President Trump's July 9th deadline. Sources tell us European Commission President Ursula von der Leyen told EU leaders behind closed doors she was confident a deal could be reached by then.
I think that Europe has done an excellent job. They are working hard. They remember, it was a very, very slow process, if you remember, and the president put out a truth. Kind of motivated him with that truth, as Donald Trump is capable of doing. They came to the table then. They started negotiating. They really put it on the table. And I've become optimistic.
So oder so sind die Sorgen berechtigt. Dabei müssen wir im Hinterkopf haben, dass es schon länger Sorgen gibt vor einem zunehmenden Marsch in Richtung Protektionismus. Besonders groß war diese Sorge zum Zeitpunkt der Finanzkrise. Man erinnerte sich an die große Depression und fürchtete, dass die Politik den gleichen Fehler machen würde wie in den 30er Jahren. Barry Eichengreen und Douglas Irwin veröffentlichten damals ein Paper mit dem Titel The Slide to Protectionism in the Great Depression. Who succumbed and why? Also, das Abgleiten in den Protektionismus in der großen Depression. Wer hatte das Nachsehen und warum? Die Kernaussagen sind auch heute hochrelevant. Unstrittig gab es Anfang der 30er Jahre einen starken Anstieg des Protektionismus, was dazu beigetragen hat, die Krise zu verschärfen. Eine wesentliche Rolle spielte damals etwas, was wir heute nicht hatten, nämlich der Goldstandard. Jene Länder, die am Goldstandard festhielten, setzten deutlich stärker auf protektionistische Maßnahmen als solche, die ihn aufgaben. Einfach deshalb, sie versuchten so, den Abfluss von Gold ins Ausland zu verhindern. Umgekehrt zeigte sich, dass die Währungspolitik durchaus eine Alternative zu Protektionismus war. Jene Staaten, die den Goldstandard verließen und ihre Währungen abwerteten, konnten über eine lockere Geldpolitik auf die Krise reagieren und sie damals abschwächen. Sie waren deshalb weniger dazu geneigt, zusätzlich auf protektionistische Maßnahmen zu setzen. Damals war die Entscheidung für oder gegen Protektionismus nicht so sehr die Folge von Lobbyismus oder Sonderinteressen, sondern die Reaktion auf makroökonomische Zwänge. Also im Prinzip auf die nationale Konjunktur, vor allem dann, wenn es an Geld- oder fiskalpolitischen Spielräumen fehlte. Eben unter anderem wegen des Goldstandards. Klar ist aber Folgendes. Die Auswirkungen auf den Welthandel waren fatal. Das Welthandelsvolumen sank zwischen 1929 und 1932 um etwa 25%. Es gibt sogar Schätzungen, die von einem noch größeren Rückgang ausgehen. Damit führte die Einführung von Zöllen, Quoten und auch die Bildung von Handelsblöcken letztlich zu einer Verschärfung der globalen Krise und trug so dazu bei, dass aus einer Rezession eine wirkliche Weltwirtschaftskrise wurde. Die Autoren haben damals betont, wie wichtig es ist, dass die Welt koordiniert agiert, also gemeinsam Geld- und Fiskalpolitik betreibt, mit dem Ziel, die Krise zu bekämpfen und nicht auf nationale Alleingänge und Protektionismus setzt. Glücklicherweise hat die Welt damals genau so gehandelt, was ein Grund dafür ist, dass die Finanzkrise sich nicht zu einer Weltwirtschaftskrise ausgewachsen hat. Wir sollten daraus aber nicht schließen, dass es nicht doch zu einer Zunahme an Protektionismus in den letzten 10 bis 15 Jahren gekommen ist. Im Gegenteil. Es gibt einige Studien, die aufzeigen, dass der Protektionismus durchaus in den Jahren nach der Finanzkrise zugenommen hat. So eine Studie aus dem Jahre 2018 mit dem Titel Growing Protectionism After the Financial Crisis. What is the evidence? Nach dem Motto, gibt es denn Beweise für mehr Protektionismus? Und ja, diese Beweise gibt es. Die Autoren weisen darauf hin, dass es vor allem die sogenannten nicht-tarifären Hemmnisse sind, die zugenommen haben. Damit ist gemeint, Dinge wie technische Fortschriften, Standards, Zertifizierungen, administrative Kosten, aber auch Subventionen. Besonders technische Handelsbarrieren und internationale Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen haben seit der Finanzkrise deutlich zugenommen und sind auf einem hohen Niveau geblieben. Und die Autoren stellen auch fest, dass diese nicht-tarifären Handelshemmnisse oft deutlich schädlicher sind als Zölle. Man kann es schwer quantifizieren, aber die Wirkung ist erheblich. Die Autoren formulieren deshalb auch die Hypothese, dass diese nicht-tarifären Hemmnisse eine Mitschuld daran haben, dass der Welthandel in den letzten Jahren nicht mehr so gewachsen ist wie in der Zeit bis zur Finanzkrise. Das Fazit der Autoren:
Wenn das schwächere Wachstum des Welthandels auf einen zunehmenden Protektionismus zurückzuführen ist, scheint die schwächere Entwicklung hauptsächlich auf eine Ausweitung nicht-tarifärer Handelshemmnisse wie technischer Handelshemmnisse und anderer Verwaltungskosten zurückzuführen zu sein. Diese Schlussfolgerung wird auch durch Daten von Global Trade Alert zur Anzahl restriktiver und liberalisierender handelspolitischer Maßnahmen in den G20-Staaten gestützt. In der Forschung herrscht Konsens über die wirtschaftlichen Vorteile des internationalen Handels. Es ist auch klar, dass nicht-tarifäre Handelshemmnisse ein wesentlicher Bestandteil der Handelspolitik von Ländern sind. Dies deutet darauf hin, dass der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse zu einem höheren BIP-Wachstum beitragen könnte. Eine Erhöhung nicht-tarifärer Handelshemmnisse in einer Situation, in der das globale BIP-Wachstum bereits schwach ist, kann zu einem noch schwächeren globalen Handel und Wachstum führen.
Heute ist die Sorge groß, dass es nun, quasi mit Verspätung von mehr als 10 Jahren, doch noch zu einer Wiederholung des negativen Kreislaufs der 30er Jahre kommen könnte. Ein neues Paper des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel geht sogar so weit, das Risiko einer durch Handelshemmnisse ausgelösten Rezession zu beschreiben. Titel: Handels- und Währungskriege – Lehren aus der Geschichte. Die Autoren sehen Parallelen zwischen heute und der US-Handelspolitik der 1930er Jahre. Auslöser war die Einführung der Smoot-Hawley-Zölle in den 30er Jahren. Damals reagierten die Handelspartner der USA mit Vergeltungsmaßnahmen, was zu einem massiven Einbruch der Handelsströme und zur Verschärfung der Weltwirtschaftskrise führte. Die Autoren der Studie warnen, dass eine ähnliche Entwicklung wie in den 1930er Jahren droht, wenn Länder erneut im Alleingang protektionistische Maßnahmen ergreifen oder aber Währungen als wirtschaftspolitisches Instrument einsetzen. Also genau das, was die USA jetzt machen: Zölle erheben und darauf setzen, den Dollar abzuwerten. Die entscheidende Frage ist nämlich, wie reagiert die Welt auf die USA? Wir wissen, der US-Finanzminister Scott Bessent hat gesagt: Liebe Freunde, nehmt die Zölle doch einfach hin, am besten reagiert er nicht. Und das wäre sicherlich aus Sicht der USA die beste Vorgehensweise. Wie unwahrscheinlich es ist, dass die anderen Staaten die Zölle der USA einfach hinnehmen, unterstreicht der Blick in die Geschichte. Basierend auf einem umfangreichen Datensatz analysieren die beiden Forscher die Handelsströme von 1925 bis 1938 und zeigen, dass die US-Exporte in Länder mit Vergeltungsmaßnahmen um bis zu 33% sanken. Besonders betroffen davon waren damals die wichtigsten amerikanischen Exportprodukte wie Autos und Agrarerzeugnisse. Hinzu kamen dann noch Währungsabwertungen, die zu einem Rückgang des Handelsvolumens um über 21% beigetragen haben. Daraus abgeleitet kommt natürlich die Sorge der Autoren vor der heutigen Politik der USA. Für sie signalisiert die aktuelle US-Handelspolitik eine Abkehr von der langjährigen Führungsrolle der USA im globalen Handelssystem. Man hofft darauf, dass Europa das entstehende Vakuum weltweit füllen kann und den Euro als stabilen und sicheren Hafen für Investoren positioniert. Wir hatten das in der letzten Woche besprochen. Ich bin da bekanntlich etwas skeptisch. So oder so steht die Warnung im Raum, dass man die Fehler der 1930er Jahre nicht wiederholen sollte. Denn eine Eskalation von Handels- und Währungskriegen ist Gift für die globale Konjunktur. Ich fand das Ganze sehr interessant und habe mich deshalb mit einer der Autoren, mit Kirsten Wandschneider, zum Gespräch verabredet.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Kirsten Wandschneider kommen, noch dieser Hinweis. Das Handelsblatt hat gerade ein großes Sommer-Special im Angebot. Aktuell können Sie sich statt für 4 Wochen gleich 6 Wochen lang den Zugriff auf die digitalen Inhalte sichern und das für nur 1 Euro. Das ist sicherlich eine gute Gelegenheit, sich vom journalistischen Angebot zu überzeugen und auch im Urlaub erstklassig informiert zu bleiben. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/sommer und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Kirsten Wandschneider.
Kirsten Wandschneider ist außerordentliche Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien und Kiel Institute Fellow. Sie lehrt Wirtschaftsgeschichte, Makroökonomie und internationale Wirtschaftspolitik. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf Wirtschaftsgeschichte, Finanzgeschichte und internationalem Handel. Ihre Arbeiten wurden in internationalen Fachzeitschriften wie dem Economic Journal, dem Journal of International Economics, dem Journal of Economic History und Clymetrica veröffentlicht.
Sehr geehrte Frau Wandschneider, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank.
Frau Wandschneider, Sie haben eine Gemeinsamkeit mit mir. Sie gucken gerne in die Vergangenheit. Ich muss Ihnen etwas gestehen, was ich im Vorgespräch nicht gesagt habe. Aber ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Gefahr einer deflationären Depression und habe damals, das ist 1990 gewesen, haben wir damals ganz intensiv angeschaut, die große Depression der 30er Jahre. Und ich habe damals gesagt, ja, sowas könnte wieder passieren, war natürlich völlig falsch. Aber meine Argumentation kam damals mehr über die hohe Verschuldung der USA vor dem Börsenkrach. Aber ich habe natürlich auch das ganz berühmte Bild von Charles Kindleberger in meiner Doktorarbeit auch wieder rüberkopiert, wie man es damals noch gemacht hat, durch eine Quellenangabe, wo er gezeigt hat, wie damals der Welthandel kollabiert ist. Und Sie haben sich jetzt angeschaut, hochaktuell, im Prinzip, wie Protektionismus eigentlich in den 1930er Jahren gewirkt hat. Vielleicht fangen wir mal erstmal damit an. War Trump da die Ursache oder wollten Sie sowieso schon an dem Thema forschen?
Ja, dieses Projekt, was ich also gemeinsam mit 2 Kollegen gemacht habe, Chris Michener von Santa Clara University in den USA und Kevin O'Rourke, der jetzt an der Sciences Po in Paris ist. Der Anstoß war eigentlich die erste Trump-Präsidentschaft und 2018 hat Trump ja schon in dieser ersten Präsidentschaft angefangen, Zölle zu erhöhen. Wir hatten damals ein Projekt, was sich mit dem Handel der 20er und 30er Jahre beschäftigt hat. Wir haben sehr viele Daten zu bilateralen Handelsströmen gesammelt und haben dann aus dem aktuellen Anlass gedacht, oh, schauen wir uns doch mal an, ob es da Antworten von Staaten auf diese historischen Zollerhöhungen in den 30er Jahren gegeben hat. Wir hätten uns damals natürlich nicht träumen lassen, dass das Thema heute wieder so aktuell ist.
Erzählen Sie mir mal auf die Sprünge. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Zollerhöhungen damals von Smoot-Hawley eigentlich verglichen mit heute ziemlich harmlos waren. Ich glaube, es waren so 7 oder 8 Prozentpunkte. Korrigieren Sie mich. Und heute reden wir ja von 30, 40 ähnlichen Prozenten.
Genau, also wenn wir in die Geschichte zurückgehen und also den Smoot-Hawley-Zoll, also den Zollakt von 1930 in den USA anschauen, dann gibt es viele Dinge, die man dazu sagen kann, zu denen wir wahrscheinlich dann Stück für Stück im Gespräch auch noch kommen. Aber im Prinzip haben Sie recht, wenn man sich einfach die nominale Erhöhung anschaut, dann liegt der so plus 6-7 Prozentpunkte. Also der durchschnittliche Importzoll der USA zu der Zeit ging von ungefähr 39% auf 45-46% hoch, je nachdem, wie man das abschätzt, welche Produkte man sich anschaut, wie man einzelne Produktklassen gewichtet. Das ist im Vergleich zu heute sehr gering. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass natürlich der Handel generell für die USA damals noch eine sehr viel geringere Rolle gespielt hat als heute. Also Importe als Anteil der Gesamtproduktion der USA waren damals ungefähr 3%. Da sind wir heute auch deutlich drüber. Für den Kontext, wenn man so einen nominalen Vergleich anstellt, müssen wir uns eigentlich heute mehr Sorgen machen als damals. Wobei wir eben auch finden, dass es damals schon zu erheblicher Sorge geführt hat.
Aber dann würden wir jetzt vielleicht an der Stelle, würde ich natürlich die Frage einführen und würde sagen nach dem Motto, naja, es gibt ja viele, die sagen, dass damals der zunehmende Protektionismus die Weltwirtschaftskrise verursacht hat. Und dann würde ich jetzt Sie so interpretieren, nicht verursacht, vielleicht verschlimmert. Oder gab es dann so eine Spirale, dass dann andere, dass die Amerikaner dann auch wieder erhöht haben und andere erhöht haben? Was passierte denn damals?
Also das ist vielleicht auch wichtig, das klarzustellen, weil das oft so in der öffentlichen Diskussion nicht so klar ist. Also es ist nicht so, dass der Smoot-Hawley-Tariff die große Depression ausgelöst hat. Es ist sicherlich der Fall, und das deckt sich auch mit unseren Ergebnissen, dass Smoot-Hawley zur großen Depression beigetragen hat. Aber alleine wäre diese Größenordnung der Zollerhöhung nicht genug gewesen, die Handelsströme so stark einbrechen zu lassen und auch die wirtschaftliche Aktivität so weit runterzufahren. Es gibt auch frühere Zollerhöhungen, der Fort Namer-Cumber-Tariff zum Beispiel von 1922, der ist größer in der nominellen Erhöhung und der löst halt nicht so eine Weltwirtschaftskrise aus. Was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass Smoot-Hawley keine Antwort auf die Weltwirtschaftskrise war. Also die Bestrebungen zu Smoot-Hawley, der Ansatz dieses Gesetzes kam eigentlich schon im Frühjahr 1929 und Smoot-Hawley wurde dann sehr lange im US-Kongress diskutiert und hin und her geschoben und dann schließlich im Juni 1930 verabschiedet. Also die Anfänge reichen schon vor die Krise zurück. Es ist also keine Antwort auf die Krise.
Okay, das heißt im Klartext, das war damals sozusagen ein Nebenkriegsschauplatz in der ganzen Krise. Ich meine, wenn wir jetzt mal schauen, wie war das denn? Also die Amerikaner haben die Zölle erhöht und dann haben andere reagiert. Und was war sozusagen schlimmer? War die Reaktion schlimmer? Hätten die damals nicht reagieren sollen?
Also vielleicht können wir mal anfangen zu überlegen, warum die Amerikaner das überhaupt gemacht haben. Also der Auslöser war eigentlich, dass vor allem die US-Republikaner in den späten 20er Jahren die US-Agrarwirtschaft schützen wollten, dass die Agrarwirtschaft generell niedrigere Zölle, also es gab niedrigere Einfuhrzölle auf Agrarprodukte als auf Industrieprodukte. Daher so die Idee, die Agrarwirtschaft mit Zöllen zu unterstützen. Und die Agrarwirtschaft der 20er Jahre in den USA war in ziemlicher Bedrängnis. Das hatte so mit Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs zu tun. Das hatte mit dem Verfall von Rohstoffpreisen in den 20er Jahren zu tun. Also Hoover in seiner Wahlplattform von 28 tritt auf mit dem Vorsatz, Agrarzölle erhöhen zu wollen. Und wie gesagt, deshalb startet die Diskussion um diese Agrarzölle auch, sobald er das Amt übernimmt, im Frühjahr 29. Was dann allerdings passiert, ist, dass in den Diskussionen im US-Kongress es also zu einem Hin- und Herschieben von verschiedenen Abstimmungen und Vorteilen kommt. Und also ein Gesetz verabschiedet wird, 1930, was dann nicht nur Agrarzölle beinhaltet, sondern Zölle auf über 2000 US-Importprodukte. Also der Smoot Hawley Tariff Act selber ist wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig viele verschiedene Zölle, verschiedene Zollerhöhungen auf ganz verschiedene Produkte. Schon während diesen Diskussionen im US-Kongress gibt es Protest sowohl innerhalb der USA als auch im Ausland. Also was wir uns in unserem Projekt hauptsächlich anschauen, ist, wie reagiert das Ausland auf diese drohenden Zollerhöhungen, die ja, wie gesagt, anderthalb Jahre in den USA diskutiert werden. Und da gibt es eine Reihe von Ländern, insgesamt über 35, die also ihren Botschafter in Washington zum Kongress schicken und sagen, macht das nicht, das gibt Probleme für die Weltwirtschaft, das gibt Probleme für unsere Exporter, das ist keine gute Idee. Innerhalb der USA gibt es auch relativ viel Widerstand. Also es gibt zum Beispiel so einen Ökonomenprotest, der von über 1000 Ökonomen zu der Zeit unterzeichnet wird, die auch sagen, das ist ein Gesetz, was mehr Schaden anrichten wird, als helfen wird. Das ist vor allem ein Gesetz, was US-Agrarproduzenten nicht viel helfen wird, denn viele der Agrarproduzenten sind selber Exporteure und haben eigentlich Angst vor Vergeltungsmaßnahmen von anderen Ländern. Aber da das Gesetz dann von dem Haus und dem Senat verabschiedet wird, hat Hoover auch eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als es zu unterzeichnen, weil das ja eben Teil seines originellen Wahlprogramms war. Mit der Verabschiedung des Gesetzes kommt es dann, und wie gesagt, das ist das, was wir uns in unserem Projekt hauptsächlich anschauen, zu einer relativ großen Reaktion von anderen Ländern, also von Handelspartnern der USA, die dann ihrerseits auf US-Exporte, also auf Exporte aus den USA, die in diese Länder eingeführt werden, anfangen, Zölle zu erheben, wobei es dann nicht nur Zölle gibt, also da gibt es auch andere Nicht-Zoll-Einfuhrbeschränkungen, Mengenbeschränkungen und andere Maßnahmen, die andere Länder da ergreifen.
Also Sie haben auch festgestellt, die Ankündigung alleine hat bereits zu Reaktionen geführt. Also im Prinzip sehen Sie schon eine Parallele. Wenn Donald Trump heute sagt, ich führe die Zölle ein, obwohl sie noch gar nicht da sind, dann hat es bereits eine Wirkung in echter Handlung, dass im Prinzip die Gegenmaßnahmen quasi schon sich abzeichnen.
Genau, also wir schauen uns dann diese bilateralen Handelsbeziehungen an und schauen dann, was passiert zwischen Ländern, die eben Maßnahmen androhen oder dann auch Maßnahmen ergreifen, und den USA in Bezug auf diese bilateralen Handelsströme. Und was wir da finden, ist, dass im Schnitt die um ungefähr 25% einbrechen und interessanterweise eben nicht nur für die Länder, die wirklich auch dann Zölle erheben, sondern auch für Länder, die das nur androhen. Wobei man sagen muss, die Drohung hat eventuell schon Wirkung. Das sehen wir heute ja vielleicht auch, dass bestimmte US-Produkte vermieden werden. Aber was mit Sicherheit historisch auch der Fall war, und das können wir quantitativ nicht wirklich gut erfassen, ist, welche anderen Maßnahmen Länder ergriffen haben. Also zum Beispiel irgendwelche Einfuhrbeschränkungen, irgendwelche Änderungen von Regulierungen und solche Maßnahmen, die mit Sicherheit auch zu diesem Effekt beigetragen haben.
Sie haben in Ihrer Studie gezeigt, dass die Exporte der USA in Länder, die reagiert haben auf diese Zollerhöhung der USA, um bis zu ein Drittel zurückgegangen sind. Das klingt also pauschal, ein Drittel. Sie haben am Anfang gesagt, die ursprüngliche Motivation war Schutz der Landwirtschaft in den USA. Dann haben Sie aber gesagt, am Ende wurden viel mehr Branchen betroffen. Konnte man auch feststellen, welche Branchen bzw. die Produkte damals besonders oder weniger getroffen waren durch diese ganzen Handelskonflikte?
Genau, also das können wir uns anschauen auf der Produktebene, indem wir eben schauen, was sind Produkte, die zu dieser Zeit von den USA sehr stark exportiert werden, und sind das dann Produkte, die auch bei diesen Vergeltungsmaßnahmen hauptsächlich ins Auge gefasst werden. Und ein Produkt sticht da wirklich heraus, und das ist vielleicht auch mit der aktuellen Situation ein ganz interessanter Vergleich. Das sind US-Autos, also Automobile gehörten zu einem Hauptexportprodukt der USA in den 20er und 30er Jahren und werden dann von den Handelspartnern der USA, die dann Gegenmaßnahmen, Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, auch besonders ins Auge gefasst. Warum Autos? Einmal sind sie sehr leicht identifizierbar, sehr leicht erkennbar. Es sind hauptsächlich Konsumprodukte, also die einzuschränken, trifft nur den Konsum und nicht die heimische Produktion. Also andere große Exportprodukte der USA zu der Zeit waren Petroleum oder Kupfer. Da schadet man die heimische Produktion vielleicht, wenn man die zu sehr einschränkt. Aber bei Autos ging das relativ gut. Also wir sehen zum Beispiel, dass Frankreich antwortet, indem es den Zoll für Autos nicht generell erhöht, sondern vom Wert des Autos auf das Gewicht des Autos ummünzt. Und die US-Autos waren verhältnismäßig schwerer als andere importierte Autos. Und dadurch sieht man also, dass das ganz klar ein Zoll ist, der darauf gemünzt war, die US-Autoindustrie zu treffen. Wir sehen in anderen Ländern auch, dass es nicht nur Zollbeschränkungen auf Autos gibt, sondern eben weil das so leicht wiedererkennbare Konsumprodukte sind, es auch relativ viel andere Gegenmaßnahmen gibt. Also zum Beispiel die italienischen Autoproduzenten, die lassen in den Zeitungen so Anzeigen laufen, dass also gute Italiener nur italienische Autos fahren und keine US-Autos mehr fahren. Und das sieht man ja heute auch so ein bisschen, so diesen Backlash gegen Tesla zum Beispiel, den wir jetzt haben.
Das heißt im Klartext, die damaligen Zölle haben dazu beigetragen, die Automobilindustrie in andere Regionen der Welt zu entwickeln.
Indirekt, ja.
Gut, aber es ist ja auch eine Lehre für heute. Insofern, man sieht dabei, man muss aufpassen, was man macht, weil man kann getroffen werden. Witzigerweise, wenn Sie heute die USA treffen wollen, treffen Sie sie ja mit Whisky aus Kentucky und Soja. Also man sieht eigentlich, dass die USA interessanterweise so ein Rohstoffexporteur geblieben sind oder wieder geworden sind wie damals und die sozusagen nicht mehr so eine industrielle Basis haben. Woran lag es denn, dass damals, obwohl alle nach Washington gefahren sind und gesagt haben, es ist schlecht für die Wirtschaft, warum man es trotzdem gemacht hat? Ich meine, lag das noch an den Nachwehen des Ersten Weltkrieges, dass die Welt noch so ein bisschen mehr feindlich zueinander war? Oder wir wissen ja von der US-Notenbank, dass damals die US-Notenbank Fed eigentlich, um das Pfund zu stützen, eine zu lockere Geldpolitik betrieben hat, was dazu beigetragen hat, die Blase damit aufzupumpen noch in den USA. Also da waren die Amerikaner ja kooperativ. Warum zeigten sie sich beim Handel dann so? Oder warum klappte das nicht bei den Verhandlungen?
Also das ist wirklich eine interne Situation in den USA. Also wie gesagt, dass diese Agrarzölle, die dann letztendlich dieses sehr voluminöse Zollpaket werden, gehörten halt zu Hoovers Wahlplattform. Hoover hatte sich noch bestimmte Bedingungen erbeten, also zum Beispiel, dass der Präsident bestimmte Maßnahmen ergreifen kann, um Zölle gegebenenfalls zu verändern. Und also der US-Kongress hatte dem zugestimmt, also hatte Hoover eigentlich in dem Moment, wo der Kongress das verabschiedet hat, keine wirkliche Möglichkeit, das nicht anzunehmen, ohne das Gesicht zu verlieren. Und daher unterzeichnet er das dann.
Jetzt haben Sie ja, wenn wir über die reinen Zölle hinausgehen, haben Sie sich ja auch Währungskurse angeschaut, Wechselkurse. Und das wiederum deckt sich mit meiner Erinnerung, dass eben vor allem so eine Art Abwertungswettlauf stattgefunden hat damals, um quasi Handelsvorteile zu haben. Also ich sag's mal so, die USA erhöhen Zölle, dann werte ich einfach die deutsche Mark gegenüber den Dollar ab und dann habe ich ja quasi den Zoll wieder ausgeglichen und für mich ist in dem Markt gerechnet alles, oder Rentenmarkt, glaube ich, war es, gerechnet alles wieder bestens. Ich meine, war das so die Logik oder war das eher in Unfall im ganzen Zusammenhang dieser Wirtschaftspolitik in der Großen Depression?
Also ich glaube, was man hier ein bisschen auseinander dividieren muss, ist einmal so die Große Depression, da passiert unheimlich viel, da passiert unheimlich viel innerhalb von Ländern, aber auch zwischen Ländern. Und dann eben diese einzelnen Ereignisse, die man sich anschauen möchte, wie zum Beispiel die Wirkung von Smoot-Hawley. Ich glaube generell, die Große Depression ist sehr komplex. Da passiert unheimlich viel. Das wäre jetzt ein bisschen vereinfacht zu sagen, weil die USA Zölle einführen, werten andere Länder ab. Also das stimmt, dass andere Länder dann Anfang der 30er Jahre beginnen, ihre Währung abzuwerten und aus dem Goldstandard auszubrechen. Also das erste markante Beispiel ist da Großbritannien im September 1931. Aber diese Entscheidung war mit Sicherheit keine Antwort auf US-Zölle. Also das war eine sehr viel komplexere Entscheidung, die Großbritannien damals eher nach innen blickend getroffen hat. Also da kam eine Reihe von heimischen politischen Situationen dazu. Da kam die generelle Situation der Weltwirtschaft dazu. Da kam diese Situation der Bank of England dazu. Also da sind viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Was natürlich stimmt, ist, dass in dem Moment, wo ich abwerte, man erstmal so die Hoffnung hat, dass eine abgewertete Währung dann auch Handel stimuliert, einfach weil Exporte im Ausland dadurch teurer werden. Da gibt es eine Literatur dazu für die Weltwirtschaftskrise, wo man sich also angeschaut hat, welche Länder werten ab, wann werten die ab und führt das zu einer heimischen Erholung. Und das bestätigt sich eigentlich auch. Was wir uns dann in einem zweiten Projekt, und das ist gemeinsam mit meinem Kollegen Chris Michener, anschauen, ist, was passiert denn dann aber eigentlich mit dem Handel, wenn es zu diesen Abwertungen kommt? Also wir schauen uns nicht so die Perspektive aus Sicht eines Landes an, wenn ich abwerte, steigen dann meine Exporte, sondern generell, was passiert mit Handelsbeziehungen? Und wir wissen, dass zwischen 1929 und 1933 einfach im Aggregat gesehen der Welthandel um über 70% einbricht. Also wir haben eine ganz drastische Reduktion des Welthandels, wo natürlich viele Faktoren mit reinspielen. Aber was wir uns dann eben anschauen, ist, können wir einen Effekt isolieren von diesen Abwertungen, die ja einfach mehr Unsicherheit in Bezug auf Währungsstabilität, in Bezug auf Wechselkurse bringen, gibt es da einen Effekt direkt auf Handelsströme, den wir isolieren können. Also die Idee ist so ein bisschen, heute, wenn Länder ihre Wechselkurse stabilisieren, dann denken wir, das hilft den Handelsbeziehungen zwischen diesen Ländern. Das wäre also so der umgekehrte Effekt. Ja? Also wir sehen dann Schritt für Schritt eigentlich die Auflösung des internationalen Goldstandards. Wir sehen die Auflösung dieses zwar nur recht kurzen, aber doch etwas stabilisierenden Währungssystems. Und man würde eigentlich erwarten, dass das negative Handelseffekte hat. Und die finden wir auch plus minus ungefähr 20%.
Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube auch, ja, Sie haben ja gesagt, es gab auch innenpolitische Gründe. Es war natürlich so, wenn die Nationen waren alle in der Deflation gefangen, nicht? Die hatten fallende Preisniveaus, wie gesagt, wahrscheinlich aufgrund von davor teilweise so hohen Schulden aufgebaut und so weiter. Und wir haben ja gesehen nach der Finanzkrise, wie praktisch es ist, wenn man nicht in einem Goldstandard ist, weil man eben quantitative easing machen kann, beliebig Geld schaffen kann. Also quasi, man bekämpft die Deflation mit inflationären Maßnahmen. Und letztlich kann man noch sagen, das Abgehen vom Goldstandard hatte wahrscheinlich eher das Ziel, die Geldpolitik zu flexibilisieren, als jetzt unbedingt im Export die Rettung zu suchen.
Wie gesagt, die Entscheidung einzelner Länder abzuwerten, ist eine komplexe Entscheidung, wo viele Faktoren eine Rolle spielen. Diese kompetitiven Abwertungen, man nennt das so diese Beggar-Thy-Neighbor-Story, ist ein Faktor davon. Aber Sie haben absolut recht. Also Deflation spielt eine Rolle. Für die USA ist das relativ gut dokumentiert, dass die Abkehr vom Goldstandard unter Roosevelt 1933 dazu führte, dass nämlich die Inflationserwartungen stiegen und damit dann auch die Inflation stieg und dass das auch half, die heimische Wirtschaft dann wieder anzukurbeln.
Ja klar, hat er Goldbesitz verboten, nicht? Und hat dann, nachdem er abgenommen hat, hat er erstmal ganz einfach gesagt, ich setze den Preis höher. Ich glaube, er hat morgens in der Dusche, hat er sich eine Zahl ausgedacht und hat es dann gewürfelt. Aber im Prinzip sehr spannende Zeiten gewesen, schwierige Zeiten damals wirtschaftlich. Und jetzt, ich meine, im Vorgespräch haben Sie zu mir gesagt, Sie machen keine Konjunkturprognosen. Ich will trotzdem natürlich versuchen, ein bisschen auf die aktuelle Zeit zu kommen. Und wir können ja beide spekulieren und können ja auch sagen, es ist ein bisschen Spekulation. Also ich würde mal festhalten, erstens, es ist dieses erste Mal, dass die USA Zölle erhöhen wollen. Aber was und Trump machen möchte, ist deutlich ein stärkerer Anstieg, als das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ja, das Zweite ist allerdings natürlich von einem tieferen Niveau ausgehend, weil ich habe gerade eben gelernt, die Amerikaner hatten eigentlich schon ein sehr hohes Zollniveau und haben da noch ein paar Punkte draufgepackt. Heute würden sie quasi in einem Schritt auf dieses Niveau wahrscheinlich wieder kommen wollen. Da würden Sie jetzt sagen, schlechte Idee, Donald Trump, das ist schlecht für deine eigene Wirtschaft, das ist schlecht für die Weltwirtschaft, vor allem, wenn es einen Wettlauf gibt. Die Frage wäre natürlich so, wenn ich jetzt Herr Merz wäre und weiß ich noch die von der Leyen dazu wäre und noch Herr Macron, würden das sagen, okay, Trump zieht es jetzt durch. Wie soll man denn darauf reagieren? Ich meine, soll man dann sagen, wir wissen, wenn wir mitmachen, dann ist das zwar vielleicht nicht Weltwirtschaftskrise, aber es ist schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung von uns allen. Oder wir machen eben nicht mit. Und ich meine, die Amerikaner, der Bestand hat ja auch schon mal gesagt an dem Motto, wenn ihr smart seid, nehmt ihr die Zölle hin und macht keine Gegenreaktion. Also was ist denn die richtige Reaktion?
Ja, ich glaube, das ist eine wirklich schwierige Frage. Das ist auch eine Frage, wo unsere Forschung jetzt keine klare Antwort gibt. Trotzdem möchte ich ein paar Dinge aufgreifen, die Sie jetzt erwähnt haben. Also einmal, das stimmt natürlich, dass heute die Ausgangsposition eine ganz andere ist. Also wir starten mit einem viel niedrigeren Zollniveau. Also wenn man sich Zölle zwischen der EU und den USA heute vor Trump anschaut, dann sind wir eigentlich unter 2%. Ja? Und jetzt reden wir also von, je nachdem, 10, 20, 50, worum es gerade geht. Wenn man jetzt fragt, wie soll man darauf reagieren, dann muss man sagen, unsere historische Forschung zeigt, dass eigentlich alle Verlierer waren dieses Zollkrieges. Ja, also es hat der USA geschadet, es hat den anderen Ländern geschadet. Eigentlich egal, ob sie geantwortet haben oder nicht. Das kann man historisch so ein bisschen schwer auseinanderdividieren, weil die Datenlage da auch nicht so perfekt ist und weil man das mit relativ komplexen Modellen machen muss, die manchmal nicht so gut auf die historischen Daten passen. Also von daher sind wir da so ein bisschen vorsichtiger in unseren Prognosen, aber eigentlich zeigt unsere Arbeit, dass es nur Verlierer gab von diesem Zollkrieg. Also historisch gibt es jetzt nicht so eine klare Strategie, die sich ergibt, wie sich Länder heute vielleicht positionieren sollten. Ich glaube, was man auch bedenken muss, ist, die jetzige Zollpolitik, die wir in den USA sehen, ist sehr erratisch, wechselt schnell und es ist schwer vorherzusagen, was eigentlich das Ziel dieser Zollpolitik sein soll. Und ich glaube, das macht es halt auch wirklich schwer, da eine Antwort zu formulieren. Ja? Und ich glaube auch, wie das weitergeht und ob das eskaliert, hängt sehr damit zusammen, wie sich die Situation in den USA weiter verhält. Eine Lehre, die man vielleicht aus der Geschichte ziehen kann, was mit Sicherheit nicht gut war in der Zwischenkriegszeit, und ich glaube, das gilt für Handelsbeschränkungen, das gilt auch für die Währungsentscheidungen, ist, dass die Länder angefangen haben, so sehr nach innen zu gucken und sich nur um sich selber zu kümmern. Und ich glaube schon, dass zumindest Europa heute besser gestellt ist, wenn es gemeinsam antwortet und da eher mehr Zusammenhalt entgegensetzt. Eine historische Parallele gibt es da vielleicht auch. Großbritannien hat zum Beispiel in Bezug auf die Handelsbeziehungen in den 30er Jahren dann mit Abwertung aus dem Goldstandard, mit weg von Handel mit den USA aufgrund der Zollerhöhung so eine starke Rückbesinnung auf die kolonialen wirtschaftlichen Beziehungen gesetzt. Also hat Handel mit Kanada sehr intensiviert, hat Handel mit Indien nochmal verstärkt. Das war mit Sicherheit eine Strategie, die Großbritannien dann geholfen hat, doch relativ besser als andere Länder aus dieser Krise wieder rauszukommen. Also wenn es einen Plan für Europa gibt, dann eher zusammen als allein, würde ich sagen.
Ja, aber heißt es dann auch, dem Motto, um das mal vorzusetzen, ich lege mir was aus dem Mund, also insofern sofort protestieren, heißt es denn, Europa soll halt dann eben mehr auf China setzen oder auf andere Regionen, nach dem Motto, die Amerikaner sind jetzt auf dem falschen Trip, wir orientieren uns in eine andere Richtung?
Also ich glaube, Europa sollte auf alle Fälle den innereuropäischen Handel weiter intensivieren. Das machen wir ja sowieso. Es ist mit Sicherheit auch gut, international das Signal zu senden, dass Europa diesen Weg der Erhöhung der Handelsbeschränkung nicht mitgeht. Ich glaube, China ist da eine komplexe Frage vielleicht und eine schwierige Frage. Ich bin aber wirklich kein Experte zu China, also zu China speziell. Kann ich jetzt, glaube ich, da nicht so viel sagen.
Wobei man schon sagen muss, Sie haben gemeint, wir sollen den innereuropäischen Handel stärken. Wir müssen hier schon sehen, so ungefähr die EU hat da, glaube ich, so einen Handelsüberschuss von 100, 150 Milliarden, also vor allem von Deutschland getrieben. Das heißt, der ganze Block ist eigentlich, in Donald Trumps Worten, ein Sünder, der Amerikaner plündert. Aber in Wahrheit ist das so, wir haben als Region einen großen Überschuss. Und das trifft dann natürlich schon, wenn der wegfällt. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt bis jetzt Maschinen in die USA geliefert habe, so kann ich gar nicht nach Polen oder Portugal liefern wie die USA. Also vor dem Hintergrund muss man, glaube ich, dann schon. Aber die Frage ist, es geht ja auch bei Ihnen in dem Paper, klingt es ein bisschen so durch, nach dem Motto, naja, wir haben eine Erosion der globalen Führungsrolle. Wir hatten ja damals in den 20er Jahren den Übergang von, oder eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg war es klar, die UK ist es nicht mehr, USA ist es jetzt, vielleicht wollte es noch nicht richtig wahrhaben, spätestens am Zweiten Weltkrieg war es dann klar. Kann man sozusagen erwarten, dass in so einem Übergang von einem einen Hegemon zum anderen oder zu einer multipolaren Welt, dass da quasi so Handelskonflikte einfach mit dazugehören, das Repertoire?
Also wie gesagt, ich glaube, das ist sehr spekulativ, da nach vorne zu schauen. Nochmal kurz zu Ihrer vorherigen Frage. Also China ist ja nicht die einzige Alternative für Europa. Also es gibt ja noch andere Länder auf der Welt. Wobei Sie mit Sicherheit recht haben, dass so die Frage, wie man mit China umgeht, eine wichtige Frage für Europa sein wird. Zu der Frage nach der Umschichtung, also in den 20er Jahren gehen wir von Großbritannien weg hin zu den USA. Also ich glaube, das ist so das große Erwachen heute. Also dass ganz klar ist, dass Trump mit dieser Zollpolitik, eigentlich mit dieser Hegemonialstellung, die die USA ja nach 45 innehatte, die sie nach 45 ja mit der Aufstellung des Bretton Woods-Systems auch ganz klar angenommen und übernommen hat, dass die durch Trump irgendwie aufgekündigt ist. Und ich glaube, die große Frage ist schon, was kommt danach? Wie gesagt, ich glaube, die große Frage für Europa ist, wie kann Europa sich da positionieren? Und ich glaube, das ist in Bezug auf Handelsbeziehungen wichtig. Das ist auch in Bezug auf die Finanzbeziehungen wichtig. Europa muss da vielleicht in dieses wachsende Führungsvakuum stärker reintreten und sich da stärker positionieren.
Jetzt gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, waren ja auch die Zölle noch relativ hoch. Und da sind sie ja im Rahmen der Globalisierung und mit der WTO nach unten gegangen. War das jetzt schon eine Lehre aus dem Desaster der großen Depression? Ist es einfach die Lehre so lange zurück, dass sie wieder vergessen wird? Oder, ich meine, wie sehen Sie das? Ich meine, wir müssen auch schauen, ich meine, Europa soll es nicht so heilig tun. Ich meine, wir haben ja Freihandelsabkommen auch reihenweise scheitern lassen wegen Chlorhühnchen und Ähnlichem. Also ist es eigentlich normaler, Freihandel zu haben, oder ist es normaler Marzöller?
Das ist so ein bisschen die Frage, was ist das Ziel von Handelspolitik? Die USA ist eigentlich wirklich interessant. Da kann man drei große Perioden historisch feststellen. Also eigentlich so nach der Staatsgründung bis hin zum Bürgerkrieg. Da geht es hauptsächlich um Einkommen zu generieren mit Zöllen. Das ist dann nach dem Bürgerkrieg nicht mehr ganz so wichtig. Da geht es dann eher darum, spielt das Einkommensfaktor noch so ein bisschen eine Rolle, aber da geht es dann eher um Schutzzölle, also Zölle als Schutz für wachsende Industrien, vor allem im Norden und Westen der USA. Und dann die Umkehr zu diesem modernen Handelssystem, was Sie ja auch eben schon angesprochen haben, kommt dann eigentlich in der großen Depression 1934 unter Roosevelt, der im Endeffekt dann als Antwort auf Smoot-Hawley von 1930 dann anfängt, reziproke Handelsabkommen zu schließen mit einzelnen Ländern mit dem Ziel, reziprok Zölle zu verringern. Und das war ganz klar auch eine Antwort auf diese multilateralen Zollerhöhungen, die wir dann eben in der großen Depression gesehen haben. Was wir nach 1945 sehen, ist dann eigentlich so eine Fortsetzung dieses Prozesses. Also im Schnitt, wenn man sich das anschaut, zwischen 1945 bis heute sind Zölle mit regionalen Unterschieden und nicht immer linear, aber doch sehr drastisch und global sehr stark gefallen. Zölle generell und auch Zollerhöhungen schaffen immer Gewinner und Verlierer auf beiden Seiten, in unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. Also sind immer, glaube ich, was sehr heiß diskutiert wird. Die meisten Ökonomen würden sagen, weniger ist vielleicht, vorsichtig gesagt, besser als mehr, wobei man da durchaus auch über Ausnahmen diskutieren kann. Was mit Sicherheit nicht gut ist, ist so eine erratische Zollpolitik, wie wir das heute von den USA sehen. Also das ist mit Sicherheit was schwierig zu bewerten ist und, glaube ich, auch einfach schwierig einzuschätzen ist. Und da kommt ja auch so ein bisschen die Frage mit rein, was möchte Trump eigentlich heute mit den Zöllen? Und Trump hat eigentlich genau diese drei Motivationsfaktoren wieder genannt. Ja, also einerseits will er Einkommen generieren, andererseits will er amerikanische Industrien schützen, vielleicht Jobs sogar wieder in die USA zurückführen. Und dann möchte er aber Zölle auch so ein bisschen als Bargaining-Chip, um also bilateral mit Staaten bestimmte Verträge, bestimmte Zollverträge aushandeln zu können. Ich meine, das widerspricht sich ja im Schnitt schon. Also wenn ich Einkommen erhöhen möchte oder wenn ich Schutzzölle brauche, dann müssen die Zölle bestehen bleiben. Wenn ich die als Verhandlungsmasse verwenden möchte, dann gehen sie wieder weg. Also da sieht man ja schon, wie widersprüchlich die US-Politik heute ist. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wie man damit heute umgeht, weil das halt sehr, sehr schwierig zu sehen ist, wo das eigentlich hinführt.
Das stimmt. Also wenn ich gefragt werde, sage ich auch immer, ich bin nicht in der Lage, Donald Trump zu lesen. Aber ich habe jetzt doch ein bisschen Nachfragen, weil Sie haben gerade gesagt, genau, die Ziele verfolgt. Also erstens Einnahme. Gehen wir mal die Ziele ineinander durch. Einnahme verstehe ich, aber wenn Ihre Studie stimmt, dass die Zölle immer dazu führen, dass es Gegenzölle gibt, muss man ja an die Frage machen, ob das mit der Einnahme wirklich so stimmt, wenn ich auf der anderen Seite meine Wirtschaft weniger stark wächst oder vielleicht sogar schrumpft als ohne die Zollpolitik. Beziehungsweise es gibt doch, glaube ich, in der Außenhandelslehre so ein Theorem, wonach Zölle wirken wie eine Steuer auf Exporte, weil man sagt, und jetzt die nicken, das müssen Sie gleich natürlich den Hörern sagen, warum sie nicken, weil ich habe verstanden, die Theorie geht davon aus, dass man langfristig einen Ausgleich hat zwischen Import und Export, nach dem Motto, wenn ich also weniger importiere, kann ich zukünftig auch weniger exportieren. Also beginnen wir mal damit. Also ist es überhaupt nachhaltig möglich, mit Zöllen Einnahmen zu generieren, oder ist das nicht eigentlich durch andere Verluste überkompensiert?
Also historisch war das so, gerade zu Zeiten, wo Staaten eben keine anderen oder wenig andere Einnahmequellen haben. Einfach auch, weil Zölle relativ leicht zu erheben sind. Also das hatte auch ganz praktische Gründe, dass man Zölle genutzt hat, um Staatseinnahmen zu generieren. Aber wie gesagt, wir haben das mit einem viel besseren System heute ersetzt. Ja, also wir haben heute ein Einkommensteuersystem, was eigentlich für die Staatseinnahmen zuständig ist. Also die Idee, dass man heute mit so Einfuhrzöllen signifikant relevante Staatseinnahmen generiert, ist, glaube ich, rein hypothetisch. Also in der Zwischenkriegszeit zoum Beispiel sieht man das schon, also Smoot-Hawley hat die Zolleinnahmen nicht erhöht. Also da sind, wie gesagt, dann die Handelsströme so weit runtergegangen, dass die Zolleinnahmen auch kollabiert sind und runtergegangen sind. Also ich glaube, dieses Einnahmenargument wird zwar, wie gesagt, von Präsident Trump heute angeführt, aber ist nicht wirklich relevant für heute.
Okay, Punkt 2, Industriepolitik. So intuitiv, so als Laie sage ich doch, naja, wenn ich jetzt eine Industrie schütze, dann gebe ich die Gelegenheit, sich aufzubauen. Ich mache mal ein aktuelles Beispiel. Batteriefertigung. Europa hat im Batteriefertigungsstand heute keinerlei Chancen, weil die Chinesen haben viel größere Volumina, die kaufen die Rohstoffe größer ein, die haben einfach Skaleneffekte. Wir können im Prinzip gar nicht, die können immer, wenn wir freien Markt haben, können die uns platt machen. Wenn wir strategisch eine Batteriefertigung aufbauen wollen, müssen wir sie entweder massiv subventionieren oder müssen die Chinesen teurer machen durch Zölle. Ich habe immer mal gehört, Indien hat so einen starken IT-Sektor, auch deshalb, weil man die Amerikaner rausgehalten hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also kann man mit Zöllen Industriepolitik betreiben?
Zölle sind mit Sicherheit ein Instrument, was zur Industriepolitik verwendet wurde und auch noch verwendet wird. Die Literatur dazu ist sehr vielfältig. Das hängt auch von Einzelfällen dann ab, inwieweit das im Aggregat positiv oder negativ bewertet wird. Also das kann schon Sinn machen, Zölle dazu zu nutzen, heimische Industrien zu stützen. Im aktuellen Fall ist es, glaube ich, auch wieder eher schwierig anzuschauen, weil es geht ja nicht darum, eine wachsende Industrie zu schützen, sondern Trump redet davon, wieder Jobs in die USA zurückzuführen. Das halte ich für relativ utopisch. Und die Frage ist auch natürlich, um was für Jobs es da geht. Also dieses Industriepolitik-Argument ist differenzierter zu behandeln, ist aber, glaube ich, im aktuellen Fall für die USA auch nicht so klar, wo das hinführen würde. Was auch klar ist, ist, das braucht Zeit und das braucht Stabilität und das braucht Planbarkeit für Unternehmer, für Sektoren, die dann vielleicht auf eine gewisse Zollpolitik reagieren. Das kann ich auch nicht machen, wenn ich die Zölle alle 2 Wochen wieder ändere.
Und dann haben Sie doch gesagt, gehabt so am Rande, naja, es gibt ja auch ein paar Ausnahmen, wo Zölle ganz gut sind. Vielleicht habe ich es nicht ganz so gesagt, da möchte ich gar nicht wissen, was meinen Sie? Dann gib mir mal ein Beispiel. Sie schütteln, da habe ich Sie falsch verstanden, also gar keine Ausnahme, wo Zölle mal gut sind?
Nein, aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
Okay, was machen Sie als nächstes? Ich meine, arbeiten Sie weiter an Zöllen und der damaligen Entwicklung oder was steht auf der Agenda forschungstechnisch? Oder ist quasi jetzt das nächste Forschungsprojekt einfach das, was jetzt akut passiert?
Generell in meiner Forschung beschäftige ich mich also sehr stark mit der Zwischenkriegszeit. Ich habe jetzt kein direktes Folgeprojekt zu Zöllen. Ich arbeite im Moment an einem neuen Projekt zum Goldstandard, wo es darum ging, warum Großbritannien 1925 den Goldstandard wieder aufgegriffen hat. Wie gesagt, es gibt viele spannende Fragen zur Zwischenkriegszeit.
Aber muss ich dazu sagen, wir haben ja noch einen Moment Zeit und ich bin wieder gespannt, weil ich weiß, also meines Erachtens ist irgendwann, was meine rudimentäre Kenntnis ist. Also im Ersten Weltkrieg haben alle ihre Bindung zum Gold aufgegeben, weil sie wussten, alle drucken wie wild, um den Krieg zu finanzieren. Und nach dem Krieg war das in Großbritannien sehr schnell eine politische Diskussion, quasi zur Wiederherstellung der Größe Großbritanniens und natürlich auch des Imperiums und der Welt macht, zum Goldstandard zurückzukehren. Und ich glaube, Churchill hat das aber sehr stark promotet. Und das Ergebnis dieser Rückkehr zum Goldstandard war eigentlich, dass Großbritannien schon vor der Weltwirtschaftskrise eine sehr schlechte wirtschaftliche Entwicklung hatte, im Prinzip in der Rezession drin steckte. Und das war ja der Punkt, wo wir vorhin schon erwähnt haben, warum der englische Notenbankchef immer in den USA um Hilfe bat. damit die Weltwirtschaftskrise ein bisschen in den USA mitbefeuert hat durch die Blase. Und dann hat im Prinzip, musste Großbritannien dann schmachvoll wieder aussteigen, weil sie gesehen haben, sie halten es nicht durch. Ist das so ein bisschen eine richtige Zusammenfassung? Das habe ich schon gesagt, das ist ein hochspannendes Thema, weil wir diskutieren ja heute auch, wenn die USA jetzt diese Politik weiter verfolgen. Und es gibt ja durchaus fundamentale Gründe, warum die Amerikaner sagen könnten, wir wollen nicht so ein großes Leistungsbilanzdefizit haben. Wir wollen nicht so stark vom hohen Ausland verschuldet sein. Kann man ja schon so sagen, es ist nicht alles ganz falsch. Die Motivlage kann man ja durchaus verstehen. Also, was kann man denn aus dieser Zeit damals lernen, so zum Thema, wie sich die Weltwährungsordnung entwickeln könnte? Weil es ist nicht so, dass wir den Renminbi morgen alle haben werden, weil dazu fehlt die Prämie mir einiges. Die Chinesen sind sicherlich nicht so überzeugend als Kapitalmarkt wie die USA.
Ja, Sie sprechen immer ganz viele Fragen an.
Ja, sorry, ich bin da so. Ich kann auch sagen, Sie können ja sagen, Gold können Sie ja kurz noch kommentieren, wenn ich es völlig falsch gegeben habe, und dann kommen wir auf heute. Also fangen wir mit Gold an. Was so damals?
Generell zum Goldstandard in der Zwischenkriegszeit, das haben Sie im Großen und Ganzen schon richtig charakterisiert. Also man kam aus dem relativ stabilen Goldstandardgefüge vor dem Ersten Weltkrieg. Dieses System bricht im Ersten Weltkrieg zusammen. Nach dem Ersten Weltkrieg sehen wir große geopolitische Verschiebungen, wir sehen politischen Umbruch, wir sehen komplizierte internationale Strukturen, die auch sehr viel mit Finanzflüssen und Verschuldung international zu tun haben. Und das macht die Situation sehr schwierig. Dann haben wir Hyperinflation in einigen Ländern, unter anderem ja auch Deutschland. Also die Währungssituation ist sehr instabil. Und es ist für einzelne Länder schwierig, dann die Entscheidung zu treffen, wie man nach vorne geht, und auch im Aggregat schwierig, die Entscheidung zu treffen, wie man nach vorne geht. Also der Wille ist schon da, wieder zu einem stabilen Währungssystem zurückzugehen. Was auch klar ist, ist, dass das ein Währungssystem sein sollte, was an Gold in irgendeiner Form gekoppelt ist. Aber der Goldstandard der Zwischenkriegszeit wird dann schon anders strukturell aufgebaut als der traditionelle Goldstandard. Also der hat schon eine etwas andere Struktur, weil eben die Probleme des klassischen Goldstandards, hauptsächlich Deflation und die Verbreitung von Deflation, schon bekannt sind. Die werden dann in der Zwischenkriegszeit auch nochmal zum Problem. Aber man hat eigentlich da versucht, die schon zu umgehen. Und Sie haben genau richtig gesagt, also England hat relativ starken politischen internen Druck, den Goldstandard wieder aufzunehmen, und hat auch starken internen politischen Druck, den Goldstandard zum alten Wechselkurs wieder aufzunehmen. Und das führt im Endeffekt zu so einem Mismatch. Und da gibt es verschiedene Schätzungen, wie groß dieses Mismatch wirklich ist. Aber im Endeffekt so ein Mismatch zwischen dem Wechselkurs und dem Preisniveau in England zur Zwischenkriegszeit vor dem Goldstandard. Und das schafft dann relativ starke deflationäre Tendenzen. Die Struktur des Goldstandards spielt da auch noch so ein bisschen eine Rolle. Vor allem sehen wir dann Goldabflüsse aus Großbritannien hin zu den USA und nach Frankreich. Und das führt dann im Endeffekt auch dazu, dass, wie wir eben schon gesagt hatten, Großbritannien das Land ist, was von den dreien zuerst den Goldstandard verlässt, 31, dann die USA 33, dann Frankreich 36. Die Lehren daraus sind 1945 ganz klar zu sehen, ja, also mit dem Bretton Woods-System, das wird schon vor Kriegsende angebahnt. Und die Idee, dass man da zu einem multilateralen neuen Währungssystem kommen muss, damals auch noch an Gold gebunden, ist total klar oder ist Ländern zu der Zeit total klar und dadurch auch der Wille, das aufzubauen. Seit 1971 oder 1973 endgültig haben wir dieses System ja nicht mehr, haben also ein System flexibler Wechselkurse mit so regionalen Ausnahmen wie zum Beispiel dem Euro. Die Frage heute ist so ein bisschen, kann es sein, dass es auch jetzt in Reaktion auf Trumps Politik starke Wechselkursveränderungen gibt? Also sowohl Trump als ja auch sein Council of Economic Advisors Chair Stephen Miron haben ja immer wieder verlauten lassen, der Dollar ist zu teuer und man sollte den Dollar weiter abwerten. Und der Dollar hat ja auch schon 10% an Wert verloren seit Januar. Jetzt ist es heute so, dass der Dollar ja schon noch die Hauptwährung ist, Weltwährung sozusagen, also ungefähr Aber knapp 60% der Weltwährungsreserven sind in Dollar. Gute 50% des Welthandels werden in Dollar abgewickelt. Und dann haben Sie schon richtig gesagt, das Problem ist so ein bisschen, wenn nicht der Dollar, was dann? Und gibt es da Alternativen? Im Endeffekt, glaube ich, suchen Leute schon nach Alternativen. Das sieht man in der Zwischenkriegszeit ganz interessant. Also da war halt, wie gesagt, Gold und dann das Pfund. Und dann sieht man so 28 wechselt das hin zu den USA. Dann steigt der Dollar als Reservewährung, fällt aber wieder ab nach 33, als die USA dann abwerten. Da hat das Pfund dann wieder so ein bisschen Hochkonjunktur. Also es ist auch nicht klar, dass es wirklich so eine dominante Reservewährung geben muss. Es kann durchaus mehrere Währungen geben. Also in der Zwischenkriegszeit, wie gesagt, sehen wir Dollar und Pfund und die wechseln sich da so ein bisschen ab. Nach 45 ist es dann ganz klar der Dollar. Wie gesagt, die Frage für heute ist, was ist die Alternative? Der Euro macht ungefähr 20% der Währungsreserven weltweit aus im Moment. Ist mit Sicherheit eine mögliche Alternative, was ich ganz interessant fand. Also Christine Lagarde hat letzte Woche zum Beispiel in Berlin eine Rede gehalten, wo sie das auch aufgegriffen hat, so die Rolle Europas und eben auch die Rolle des Euros als mögliche, also wenn nicht Leitwährung, dann doch eine Währung, die jetzt an Bedeutung gewinnt. Und hat im Endeffekt auch gesagt, was braucht Europa, um das anbieten zu können. Also geopolitische Sicherheit, wirtschaftliche Aktivität, Rechtssicherheit.
Mehr Schulden, wo man ein Fragezeichen dran machen kann, ja.
Aber was ich wirklich interessant fand, was sie in dem Rahmen erwähnt hat, was, glaube ich, auch zumindest in Deutschland ja manchmal so ein rotes Tuch ist, ist so die Frage, wie können internationale Investoren in Euro investieren? Und gibt es da die Möglichkeit, einen Euro-Bond-Market zu schaffen, der größer ist als das, was wir heute haben und auch integrierter ist als das, was wir heute haben? Sie hat das Wort nicht in den Mund genommen, sie hat aber von Anlagen
gemeinsam
im weitesten Sinne gesprochen.
Genau. Ja, dann, wie gesagt, zum Zeitpunkt, wo unser Gespräch erscheint, wird auch schon eine Folge von mir erschienen sein, genau zu dem Thema, weil die vorkommt beim Timing vorher. Wenn Sie jetzt auf die Situation blicken, USA, Europa, China, Sie haben die Zwischenkriegszeit als Schwerpunkt. Fühlen Sie sich ein bisschen unwohl zurzeit, dass Sie sagen, verdammt nochmal, ich sehe da zu viele Parallelen, oder sagen Sie, ach nee, also mit den Parallelen ist exaggerated, wir sind eigentlich noch weitaus, wir stehen noch weitaus besser da.
Wenn Sie so fragen, was sind die Lehren, die man direkt aus unserer Forschung ableiten kann, dann ganz klar diese Vergeltungsmaßnahmen nicht unterschätzen. Ja, also auch eine große Volkswirtschaft wie die USA muss mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen. Handelskriege sind teuer, Währungskriege sind teuer. Der Einbruch von Handel trägt auch dann zum Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Aktivität bei. Ich glaube, diese Kosten sollte man nicht unterschätzen. Wenn Sie mich jetzt eher so spekulativ fragen, dann muss ich sagen, ja, ich bin schon ein bisschen besorgt. Wenn man sich lange mit der Zwischenkriegszeit beschäftigt, dann weiß man ja auch, dass das politisch zu sehr starken Umbrüchen geführt hat, dass es im Endeffekt dann ja auch im Zweiten Weltkrieg geendet ist. Also das möchte ich jetzt hier nicht an die Wand malen. Aber ich glaube, den Faktor der politischen Destabilisierung unter dem Druck wirtschaftlicher Interessen, Kräfte, Risiken, Einbrüche, den darf man auch nicht unterschätzen. Und in dem Aspekt, nur meine persönliche Meinung, aber mache ich mir persönlich schon Sorgen.
Das dürfen Sie auch, und das wird auch als persönliche Meinung und nicht als Vorhersage aufgenommen. Frau Wannstedt, ich finde es total spannend. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind zum Goldstandard, melden Sie sich wieder, dann machen wir ausführlich mal Goldstandard und diskutieren mal, was Lehren von damals sind für die heutige Zeit. An dieser Stelle haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Diskussion. Ich fand das total spannend. Und ich persönlich habe am Anfang schon gesagt, Doktorarbeit war Depression. Insofern bin ich sowieso ein ganz großer, wenn ich Fan dieser Zeit, aber ich finde es auch so hochspannend. Es waren in der Tat hochspannende Zeiten. Es ist besser, sie zu analysieren, als sie zu durchleben. Das kann man auch mal festhalten von dem Hintergrund. Glaube ich, war beide die Hoffnung, dass es diesmal gut gehen wird. Vielen herzlichen Dank und gerne ein weiteres Mal.
Ich sage auch vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Wann hast du zuletzt eine Stelle besetzt und gedacht, das war einfach? Wahrscheinlich lange her. Recruiting kann echt kompliziert sein. Es geht aber auch anders. Die Recruiting-Plattform Instafo liefert dir dank AI-Matchmaking nur passende Bewerbungen in deine Pipeline und per Chat kannst du direkt mit ihnen kommunizieren. Instafo erreicht über Podcasts, Reddit, YouTube und Co. Talente, die sonst schwer zu finden sind. Funktioniert für Enterprises wie RTL und GLS, aber auch für Scale-Ups wie du, Instruct und Finanzguru. Du zahlst nur bei Erfolg und sparst über instafo.com/podcast 500 Euro bei deiner ersten Einstellung.
Halten wir fest. Die Annahme oder die Hoffnung der US-Regierung, dass die Handelspartner auf Vergeltungsmaßnahmen verzichten, ist angesichts der historischen Erfahrung naiv. Der Rückgang des Handels trug zur großen Depression bei, die wiederum auch einen Währungskrieg auslöste. Immerhin werteten zwischen 1929 und 1936 70 Länder ihre Währungen gegenüber Gold ab. Heute haben wir dieses Problem mit dem Goldstandard nicht. Dennoch ist unstrittig, dass ein zunehmender Protektionismus dazu führt, dass die Weltwirtschaft sich schlechter entwickelt. Besonders kritisch sind dabei die nicht-tarifären Hemmnisse zu sehen. Wir haben es bereits angesprochen. Und hier, würde ich sagen, ist der große Ansatzpunkt auch für die EU. Die EU sollte darauf setzen, diese nicht-tarifären Hemmnisse abzubauen und so den USA entgegenzukommen. Das wäre gut für die EU und für die USA. Beide Seiten, davon bin ich überzeugt, würden dann von höherem Wachstum und mehr Wohlstand profitieren. Doch vielleicht kommt alles auch ganz anders. Vielleicht wollte Donald Trump uns nur alle groß erschrecken und gibt sich nun mit 10% Zoll auf allen Waren zufrieden. Dann könnte es gut sein, dass die anderen Länder auf Gegenmaßnahmen verzichten. Dann könnte es gut sein, dass man in Verhandlungen einsteigen kann zum Abbau von nicht-tarifären Hemmnissen. Und dann wäre im Prinzip alles so wie vorher, nur der US-Staat hätte sich jährliche Einnahmen in Höhe von ungefähr 400 Milliarden US-Dollar gesichert. Ich weiß nicht, ob es so kommt, aber es wäre im Zweifelsfall vielleicht gar kein so schlechtes Ergebnis. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.